Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, und jetzt höre ich gerade, und das ist ein ganz typisches Zeichen, da soll es schon einen Blumenstrauß geben, ja. Man sieht es ganz entfernt auf dem Bild.
Ja, und im Twitter-Netz gibt es jetzt schon so eine weitere kleine Nachricht. Der Blumenstrauß für den kommenden Bundespräsidenten sei schon mehr oder weniger in den Saal gebracht worden, beziehungsweise liege kurz davor. Also alles deutet darauf hin, dass es im Augenblick wahrscheinlich dann doch nur einen Wahlgang geben wird.
Und gerade höre ich, dass es doch noch nicht, wie alle dachten, möglicherweise mit einem Wahlgang getan ist.
AD-Kommentator Reinhard Becker sah während der Bundespräsidentenwahlen am 30. Juni Blumen. Das hörte ein Twitter-Nutzer und gab es brühwarm weiter. ARD-Wahlreporter Ulrich Deppendorf, seinen Kollegen wohl nicht im eigenen Programm hörend, glaubte dem Tweet. Aber mittendrin heißt eben nicht immer dabei. Wir wissen, es waren dann drei Wahlgänge und die Blumen waren nicht da. Ich hoffe, mittendrin und doch dabei heißt es für das Radio 1 Medienmagazin vom 3. Juli 2010. Gleich mal noch einmal zum Thema Fußball natürlich. Was diesmal anders ist, die FIFA-WM im Fernsehweltbild. Dann, was der Drei-Stufen-Test brachte, die ARD nach der Intendantentagung und vom NRW-Medienforum einige erhellende, zusammenfassende Splitter von Dani Fiene, der uns dann auch noch mal erzählte, was wir hier im Medienmagazin alles im Monat Juni verpasst haben. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Fußball-WM auf Radio 1.
Der Fußball-Weltmeisterschaft können sich ja dieser Tage auch Nicht-Fußball-Fans kaum entziehen. Das Spiel Brasilien-Niederlande sahen zum Beispiel rund 10 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ist etwa Wetten-Das-Stärke. Beim Spiel Deutschland-Argentinien eben waren es höchstwahrscheinlich sogar doppelt so viel. Wenn man die Zahlen der letzten Spiele mit deutscher Beteiligung mal hochrechnet und dennoch gibt es ja Kritik, zum Beispiel vom Professor für Live-Regie an der Kunsthochschule für Medien in Köln und vom freien Regisseur für Live-Entertainment, Show and Sports, für alle wichtigen Sender von Dreisat bis ZDF, verantwortlich auch für alle TV-Duelle der Kanzlerkandidaten und heute Abend ab 19.30 Uhr für RTL. Volker Weicker, Sie waren 2002 zur Fußball-WM verantwortlich für das sogenannte Weltfernsehbild. Was kritisieren Sie denn an der Weltmeisterschaft 2010?
Ja, ich kritisiere im Endeffekt immer eigentlich das Gleiche, nämlich die Tatsache, dass man als Zuschauer zu Hause überhaupt nicht mitbekommt, wo das Ganze stattfindet. Ich rede jetzt von der reinen Spielübertragung. Ich rede nicht von den Vorberichterstattungen, die das ZDF, ARD oder auch RTL macht, sondern ich rede einfach von dem reinen Bild. Das heißt, alles ist gleichgeschaltet. Das heißt, die Werbung ist die gleiche, der Platz ist gleich genäht, die Netze sind dieselben, die Kamerapositionen sind dieselben. Man will auch sozusagen die Schnitte genauso haben. Ich persönlich empfinde es als absoluten Mehrwert, dass man in einem fremden Land ist, in einem fremden Kontinent. Und ich würde es auch gerne sehen wollen. Und zwar in den Gesichtern der Leute. Ich will sehen, will Gewinner und Geschlagene sehen, Unterlegene. Ich will auch ein bisschen mehr mitbekommen, wo ich gerade bin. Das ist eigentlich meine Kritik, ja, dass man den Fußball hier und da vielleicht anders übertragen könnte. Da muss man fairerweise sagen, das ist auch oft Geschmackssache. Ich würde viele Dinge ein bisschen anders machen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Kollegen, die vor Ort sind, das schlecht machen. Sie machen es halt einfach nur anders. Aber was mir fehlt, ist tatsächlich dieser Blick auf, ich bin in Südafrika und zwar auch während des Spiels und bin eben auch jetzt mal in einer anderen Stadt. Wenn mir niemand sagt, ich bin heute in Johannesburg beim Fußball oder ich bin heute in Kapstadt, sehe ich den Unterschied nicht und das finde ich halt sehr schade.
Wo vermuten Sie denn die Ursachen für diese Einheitsübertragung, sage ich mal?
Auch die Ursachen liegen einfach darin, dass man natürlich auch sagt, wir müssen alle bedienen. Auch die zum Beispiel mit den Kommentatoren nicht vor Ort sind, sondern irgendwo von zu Hause aus das kommentieren. Das muss sozusagen ein bisschen so eine Art Stundenplan abgearbeitet werden. Das hat einfach damit was zu tun, dass man immer, glaube ich, den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und auch den Weg des geringsten Widerstandes geht, was ich schade finde. Die Emotionalität rüberzubringen und nicht nur einfach irgendwann mal schnell ein Fanbild schneiden, das dann auch noch deswegen komisch wirkt, weil der Fan sich auf dem Screen im Stadion sieht und sich selbst bejubelt. Also diese Reaktion des Fans auf ein Spiel, nämlich begeistert zu sein oder niedergeschlagen zu sein, so wie man das einfach kennt und auch gewohnt ist, das geht mir ein bisschen ab.
Kann es auch damit zusammenhängen, dass möglicherweise auch deswegen zum Beispiel so viele Totalen zu sehen sind, damit die elektronische Bandenwerbung besser rüberkommt?
Ja, das hat die elektronische Bandenwerbung tut sicher ihres dazu. Das ist sicherlich ohne Frage. Fairerweise muss man sagen, ohne Werbung gibt es keine Sportübertragung mehr. Das können wir uns also abschminken, dass wir in der Lage wären, werbefreie Sport zu übertragen. Der Zug ist schon seit Ewigkeiten abgefahren. Der andere Grund wird ein bisschen darin liegen, dass man halt pur Fußball sehen will, also ein bisschen mehr was für die Analysten. Ich persönlich würde es durchaus schöner finden, wenn man öfter schneidet und die Dynamik des Sportes auch ein bisschen rüberbringt. Man muss einfach auch Fußball machen für den, der zu Hause sitzt, und der sitzt ja weltweit zu Hause. Es sind 100.000 oder 80 oder 60.000 im Stadion, alle anderen sehen es nur am Schirm und die alle muss ich bedienen. Und ich glaube ganz einfach, dass wenn man das etwas nicht ganz so total fotografiert, sondern ein bisschen größer und auch mehr Zwischenschnitte macht, dass man die Emotionalität des Spiels auch besser rüberbekommt. Das will man so nicht. Man hat sich anders entschieden und das ist auch okay so. Ich persönlich finde es schade, weil ich es mir natürlich anders wünsche.
Ich habe mir gestern noch einmal Ihr Endspiel in Yokohama am 30. Juni 2002 angesehen, also Deutschland-Brasilien. Leider kann ich natürlich systembedingt jetzt nur den Kommentarton von Bellarati einspielen, aber vielleicht werden im Kopf wieder visuelle Erinnerungen wach.
In diesem Finale hätte keine deutsche Elf gestanden ohne diesen Torwart. Ohne den Kapitän der deutschen Nationalelf. Und Ronaldo, schauen Sie mal hier. Ronaldo Rivaldo im Mittelpunkt der Welt. 1,5 Milliarden geschätzte Zuschauer an den Fernsehschirmen verfolgen jetzt diese Bilder. Und Oliver Kahn verlässt sein Tor nicht. Ein bitterer Moment für den besten Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft.
Sie hatten mit der Bildregie Volker Weiker die tragische Figur Oliver Kahn im deutschen Tor besonders optisch herausgeholt. Kahns Gesicht nervös, Kaugummi kauend in Großaufnahme. Man sah förmlich, wie er unter Strom stand und zum Schluss dann der enttäuschte, müde Verlierer sitzend am rechten Pfosten. Das hatte schon Spielfilmqualität. Sie übernehmen damit ja nicht nur einfach ein Ereignis, Sie transportieren es also nicht nur, sondern Sie adaptieren es, schaffen ein originäres Fernsehereignis. Wie groß ist die Versuchung, aus einem langweiligen Spiel ein spannendes zu machen?
Also aus prinzipiell schaffen sie es nicht, aus einem langweiligen Spiel ein spannendes zu machen. Das ist eine Mehr, das funktioniert nie. Klar ist, ohne großen Sport keine großen Sportübertragungen. Das wird immer so sein. Daran lässt sich auch nichts ändern. Das habe ich in unheimlich vielen Sportarten schon erleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie man es sieht. Was 2002 angeht, ist es natürlich einfach so, Oliver Kahn war, glaube ich, der beste Spieler des Turniers, wurde, glaube ich, von den Spielern so gewählt. Er hat Deutschland ins Finale gebracht durch seine außergewöhnlichen Leistungen und war natürlich dann aufgrund seines Patzers im Endspiel der tragische Held. Das heißt, in seinem Gesicht hat sich sozusagen die ganze Weltmeisterschaft immer wieder abgespielt, nämlich das Gewinnen als auch das Verlieren, die bittere Niederlage, der kleine Fehler, der alles entscheidet. Das macht ja diesen Sport so wahnsinnig interessant und auch so wahnsinnig spannend. Und genau eben das ist es ja, was ich bemängle. Das würde ich wirklich viel gern öfter sehen. Mein Beispiel ist, nur damit man ungefähr weiß, über was man spricht, Griechenland scheidet aus. In dem Moment, es fällt das 1-0, Griechenland ist ausgeschieden. Ich sehe nur einen jubelnden Maradona, ich sehe nur jubelnde Argentinier, ich sehe nur jubelnde argentinische Fans, ich sehe keinen niedergeschlagenen Griechen, keinen Rehhagel, nichts. 2-0 fällt, dasselbe in Grün, nur jubelnden Maradona, es hätte quasi auch der Jubel nach dem 1-0 sein können, es war sozusagen 1-1 das Gleiche. Kein niedergeschlagener Grieche und schon gar kein Rehhagel, der in dem Moment sozusagen sein letztes Länderspiel macht als erfolgreicher griechischer Nationaltrainer. Und das ist dann gar keine deutsche Sicht der Dinge, wie man einem dann leicht vorwerfen könnte, sondern Otto Rehhagel als Trainer ist sicherlich eine Figur, die die Leute auf der Welt kennen. Und der findet da nicht mehr statt und ein griechischer enttäuschter Fan auch nicht. Und das finde ich halt einfach falsch, weil Sieger gibt es nur dort, wo es auch Verlierer gibt. Und ohne die Verlierer ist auch der Siegerjubel lange nicht so bedeutend. Ich glaube, dass einfach dieser Unterschied, dieser kleine Patzer bei Kahn von Sieg und Niederlage, man sieht jubelnde Brasilianer, die ausflippen vor Begeisterung und dann sieht man plötzlich den Kahn. Und quasi dieses Gegeneinanderschneiden von Emotionen macht meiner Ansicht nach auch viel aus. Es geht darum, den Sport ordentlich abzubilden, dass man dem Spiel folgen kann. Aber wir gucken ja alle auch dieses Spiel, weil wir emotional berührt sind. Und wenn das im Fernsehbild nicht mehr stattfindet, halte ich das für einen Fehler.
Aber da kommen wir dann zweifelsohne an eine sehr interessante Grenze in der Diskussion. Was sollten also Dokumentaraufnahmen im Sport leisten? Denn auch das, was die Kollegen da vor Ort machen mit den vielen Kameras, ist ja im Prinzip ein Dokumentarfilm. Und ich glaube, zum ersten Mal mit Leni Riefenstahl im Dritten Reich wurde diese Grenze ja doch überschritten, indem sie Sport auf sehr suggestive Weise ästhetisierte. Kann es sein, dass die filmische Umsetzung von Sportereignissen immer noch darunter leidet, dass man sich nicht traut?
Ich glaube, dass man sich viel zu wenig traut insgesamt. Ich wäre prinzipiell viel mutiger. Ich würde viel mehr versuchen. Man darf natürlich nicht den Sport so verändern, dass er sich nicht mehr wiederfindet auf dem Schirm. Aber wenn man sich selber anguckt, was bringt einen dazu, Sportveranstaltungen zu gucken? Außer der sportlichen Leistung ist es ja auch die Begeisterung für den Sport, die Begeisterung für eine Mannschaft, die Begeisterung für einen Tennisspieler, die Begeisterung für einen Boxer. Das heißt, das ist es ja, was mich da auch reintreibt. Emotionalität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Sachen. Wenn wir emotional nicht berührt werden, wird es kein Public Viewing geben, die Leute würden nicht ins Stadion gehen, Leute würden nicht mit irgendwelchen Bussen quer durch Deutschland fahren, um ihrer Mannschaft zu folgen oder nach Afrika fliegen und viel Geld dafür ausgeben und Urlaub nehmen. Das hat einfach mit Emotionalität zu tun. Und es wird immer so sein, dass das natürlich, was man da macht, eine subjektive Entscheidung ist. Ich kann in dem Moment, wenn ich von einer Kamera auf die andere umschalte, ist es klar eine subjektive Entscheidung. Die treffe ich in dem Moment. Die kann auch mal falsch sein. Und sie wird immer subjektiv sein. So objektiv ich versuche, das zu machen, und so dokumentarisch ich an die ganze Sache rangehe, also ganz ausschließen kann man dieses subjektive emotionale Gefühl natürlich nicht. Das versucht man, indem man, wenn man internationale Regie macht, keinen Kommentar hört, also auch nicht den deutschen und auch keinen englischen oder sonst eine Sprache, sondern nur das Spiel sieht, um es sozusagen wahrzunehmen wie ein Zuschauer, um nicht irgendwie beeinflusst zu sein von dem Kommentar, aber subjektiv bleibt es am Ende des Tages immer.
Meint der Professor für Live-Regie und natürlich auch Live-Regisseur heute Abend wieder bei RTL, allerdings nicht für die Weltfernsehbilder verantwortlich, Volker Weiker. Und im Hintergrund war Atmosphäre, ich nehme mal an, das waren die Vuvuzelas in Dresden schon. Vielen Dank dorthin.
Dankeschön.
ARD intern.
Es kursieren Annahmen in den Medien, dass ARD und ZDF durch das neue Rundfunkgebührenmodell Mehreinnahmen von bis zu 1 Milliarde Euro haben könnten. Der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Peter Buttkust hat diese Gerüchte jetzt nach einer Tagung der Intendantinnen und Intendanten als abwegige Spekulation bezeichnet. Wäre es nicht denkbar, Peter Buttkust, und damit guten Abend, da die neue Haushaltsabgabe keine Schwarzseher mehr kennt, weil ein Haushalt ist eben ein Haushalt, den man nicht so einfach uminterpretieren kann, anders als bei der gerätebezogenen Abgabe, wo nicht immer ganz klar war, ist ein PC auch ein Rundfunkempfänger. Ist es also nicht denkbar, dass das Geld, was der ARD durch Betrug entgangen war, nun eingezogen werden kann, dass dies dann zu Mehreinnahmen führen könnte?
Das wäre theoretisch denkbar und auf dieser theoretischen Annahme basieren ja auch diese Spekulationen. Nur richtig ist auf der anderen Seite, es werden nicht so viele neue Gebührenzahler hinzukommen, dass 1 Milliarde zustande käme. Und zum anderen, jetzt schon steht fest, dass eine ganze Reihe von Entlastungen geplant sind, die natürlich zu Beitragsausfällen führen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Für berufsbedingte Zweitwohnungen und privat genutzte Ferienwohnungen muss bislang ein voller Beitrag gezahlt werden, künftig nach den Planungen der Ministerpräsidenten nur noch ein Drittel dieses Beitrages oder eine ganz gewaltige Größenordnung. Rund 1,5 Millionen Haushalte, das sind zum Beispiel Studenten-WGs, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, Kinder mit eigenem Einkommen, die in der Wohnung leben und so weiter. All diese Haushalte, wie gesagt 1,5 Millionen, werden künftig entlastet, dergestalt, dass nur noch ein Beitrag fällig ist. Bislang gab es die Mehrfachgebührenpflicht, also alle, die ein entsprechendes Einkommen hatten, mussten diese Gebühr zahlen. Und ein dritter Bereich, Einrichtungen wie Kindergärten, Jugendzentren, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Universitäten und Schulen werden künftig auch nur noch einen einzigen Beitrag zahlen müssen. Und das führt natürlich zu entsprechenden Ausfällen, sodass ich ehrlich gesagt mit einer schwarzen Null rechne oder besser gesagt schon sehr zufrieden wäre, wenn es zu einer schwarzen Null kommt. Also wenn man vom einen Gebührenmodell zum anderen auf einer etwa gleichen Einnahmebasis gelangen könnte. Und selbst wenn da ein Tick mehr hereinkommen würde, das wird im jetzigen System der Gebührenanmeldung und Festsetzung durch die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ohne dies erfasst und würde dann eben mit Bedarfen verrechnet, sodass so etwas letzten Endes den Gebührenzahler entlasten könnte, aber nicht den Rundfunkanstalten sozusagen unverhoffte und ungeplante Einnahmen bescheren würde.
Bleiben Sie dann bei Ihrem Worst-Case-Szenario, dass bis 2020 15% Mindereinnahmen auf die ARD zu kämen, trotz des neuen Haushaltsmodells?
Das ist für mich gar kein Worst-Case-Szenario, sondern das ist Realität. Um im Bild zu bleiben, das könnte man als mittleres Szenario bezeichnen. Durch die Entscheidung der Ministerpräsidenten, wenn sie denn so 1:1 umgesetzt würde in ein Gesetz, kann verhindert werden, dass es zu einer weiteren Erosion der Gebühreneinnahmen kommt. Aber die grundsätzliche Entwicklung ist damit nicht mehr umkehrbar. Deswegen gehe ich genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen davon aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren uns auf 15% weniger Einnahmen einstellen müssen. Und da wir anders als zum Beispiel Gebietskörperschaften keine Kredite aufnehmen dürfen, führt das eben dazu, dass wir auch unsere Ausgabenstruktur um genau diesen Betrag reduzieren müssen. Das heißt, in 10 Jahren werden alle Rundfunkanstalten schlanker sein als bisher.
Nun haben die Ministerpräsidenten auch angekündigt, dass die Intendanten auch so etwas wie Hausaufgaben zu tun haben, nämlich ein Modell zu entwickeln, wie sie denn die großen Strukturdifferenzen innerhalb der ARD, auch die finanziellen Einbußen, die je nach Einzugsgebiet ja auftauchen, wie man das ausgleichen könnte. In den 90er Jahren gab es mal den ARD-Finanzausgleich, also in einer etwas erweiterten Form als heute. Gibt es da schon Überlegungen, wie Sie das möglicherweise innerhalb der ARD solidarisch lösen wollen?
Wir haben ja den klassischen Finanzausgleich bis heute beibehalten mit 2 Anstalten, die entsprechende Gebühren und auch geldwerte Leistungen erhalten. Das ist Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk. Wir werden uns zunächst anschauen müssen, welche Entwicklung der Modellwechsel bringt. Es kann ja auch dazu führen, dass es Gewinner und Verlierer des neuen Gebührenmodells gibt. Und erst wenn diese Auswirkungen feststellen, kann man sich darüber unterhalten, wie das ausgeglichen wird. Vorher wäre das auch sehr spekulativ. Und da waren wir uns auch bei unserem Treffen einig. Wir müssen erst Klarheit gewinnen, wer profitiert vielleicht von diesem neuen Modell mehr als andere Rundfunkanstalten, wer verliert möglicherweise sogar Einnahmen. Und dann reden wir auch über solidarischen Ausgleich.
Sehr viel Geld, Gebührengeld, ist in den letzten Monaten in den sogenannten 3-Stufen-Test geflossen. Danach waren ARD und ZDF gesetzlich verpflichtet, ihre Online-Angebote in einem hier auch schon mehrfach erklärten Verfahren begutachten zu lassen, vereinfacht dargestellt mit dem Zweck, kommerzielle Anbieter nicht zu benachteiligen und den öffentlich-rechtlichen Sinn bzw. den ökonomisch vernünftigen Weg im Netz zu garantieren. Es kursieren ja Zahlen für das ZDF in der Höhe von 750.000 Euro für die Kosten des 3-Stufen-Tests. Wie viel Gebührengeld musste die ARD für Gutachten ausgeben?
Da habe ich als ARD-Vorsitzender gar keinen Überblick, weil das ja bei den einzelnen Landesrundfunkanstalten angefallen ist. Aber mit Sicherheit übersteigt es die Zahl, die beim ZDF dafür angefallen ist. Denn wir sind ja mit mehreren Angeboten angetreten. Das heißt, es mussten eine ganze Reihe von Gutachten eingeholt werden. Und das war nicht einmal in der freien Entscheidung der Rundfunkräte überlassen, sondern die Auswirkungen über die sogenannten marktlichen Auswirkungen sind vom Gesetzgeber zwingend als Gutachten vorgegeben worden.
Bleiben wir doch mal bei den marktlichen Auswirkungen. Also wie viele ARD-Online-Angebote haben Sie entdecken können, die dem kommerziellen Markt geschadet haben oder nicht geschadet haben, aber vielleicht die dem kommerziellen Markt Aufträge damit entzogen haben?
Die Gutachter haben festgestellt, dass alle Angebote, die sie untersucht haben, nur sehr geringfügige oder gar keine marktlichen Auswirkungen haben. Insofern kann man auch mit Fug und Recht die Frage stellen, ob wir für alle Zeit dieses sehr aufwendige Verfahren betreiben müssen.
Aber vielleicht können Sie sagen, wie viele Seiten Sie gelöscht haben, damit man mal so eine Vorstellung bekommt?
Wir haben bereits jetzt schon, also vor Abschluss dieses 3-Stufen-Testverfahrens, Hunderttausende von Seiten gelöscht. Wir haben für wichtige Angebote, beispielsweise für die Auslandsberichterstattung oder auch für Regelsendungen wie die Morgen- und Mittagsmagazine, mittlerweile 90% dessen, was ins Netz eingestellt war, gelöscht. Und die Löschaktionen gehen, wie gesagt, weiter in einem sehr aufwendigen, komplizierten Verfahren. Das kann ja nicht automatisiert geschehen, sondern händisch. Auch das ist ein erheblicher Aufwand, der uns getroffen hat. Und es führt vor allen Dingen zu einem erheblichen Nachteil für die Nutzer. Und nicht von ungefähr haben Nutzer das auch schon als das Abfackeln ganzer Bibliotheken bezeichnet.
Also Also es gab demzufolge Proteste. Können Sie die Proteste personifizieren? Wer hat sich da beschwert?
Es waren sehr viele individuelle Nutzer, die eben sagen, ich habe doch mit meinen Gebühren dazu beigetragen, dass diese Beiträge entstehen. Das ist im Übrigen ja auch ein materieller Wert und ein geistiger Wert, der da geschaffen wurde. Und der wird jetzt sozusagen per Knopfdruck beseitigt. Ich kann diese Proteste nachvollziehen, aber wir sind rechtstreu und gesetzestreu, auch wenn uns diese Regelung nicht unbedingt einleuchtet.
Die Lobby der Verleger hat inzwischen protestiert. Die Gremien hätten die Telemedienkonzepte nur durchgewunken. Es gab sogar die Forderung, ARD oder ZDF zu privatisieren. Wie geht es nun für die ARD weiter?
Also man sieht, der Lobbyismus läuft auf hohen Touren. Wer sich wirklich mit Sorgfalt angeschaut hat, wie die Gremienberatungen in dem letzten Jahr abgelaufen sind, wie viel Zeit darauf verwendet wurde, wie viel Einsatz der einzelnen Rundfunkräte vonnöten war, wer sich angeschaut hat, mit welchem Aufwand die Gutachten erstellt wurden, der kann nicht von Durchwinken reden. Und wer das tut, benutzt das Wort, benutzt diesen Begriff, um ein Verfahren zu denunzieren. Das ist vollkommen klar. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, denn dieser Drei-Stufen-Test geht ja ganz maßgeblich auf die Vorstellungen etwa des VPRT und der Verleger zurück. Sie haben auch den Gesetzgeber letzten Endes ja dazu gebracht, mehr zu tun, als es die Kommission in Brüssel vorgeschlagen oder gefordert hätte, nämlich den ganzen Bestand unserer Online-Angebote diesem Drei-Stufen-Test zu unterziehen. Die Kommission hatte das nur für neue Angebote verlangt, die wir jetzt noch gar nicht vorgestellt haben. Also wer angesichts dessen immer noch sagt, das ist viel zu wenig, der hat erkennbar das Ziel, dass uns Bleigewichte an die Beine geschnallt werden.
Aber trotzdem ist nicht jetzt mit dem Drei-Stufen-Test oder mit dem Verfahren generell alles geregelt. Man hört, die Ministerpräsidenten haben Sachsen beauftragt, ARD und ZDF auf den programmlichen Prüfstand zu stellen. Was erwartet Sie da?
Da geht es meines Erachtens nicht um die Online-Angebote, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber, der ja gerade vor kurzer Zeit dieses Verfahren festgelegt hat im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, das Ganze schon wieder in Zweifel zieht und neue Regelungen prüft. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr kurzfristige Politik, deswegen glaube ich auch nicht daran. Nein, bei diesem Auftrag geht es darum, insgesamt den Umfang der Angebote und der Leistungen der Rundfunkanstalten zu untersuchen. Das betrifft auch zum Beispiel die Zahl der Radiowellen, der Fernsehangebote, also mehr die linearen Medien sogar. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, mit welcher Methodik die Arbeitsgruppe an diese Aufgaben herangehen wird. Aber ganz unabhängig davon muss man ja auch sagen, allein schon unsere finanziellen Zwänge werden uns dazu führen und dazu zwingen, viele unserer Angebote ganz von alleine auf den Prüfstand zu stellen. Also hier wird auch, wenn man so will, ein Druck ausgeübt, der gar nicht nötig ist, denn wir wissen angesichts der Perspektive 15% weniger in den nächsten 10 Jahren, dass wir den Gesamtbestand dessen, was wir im Moment unterhalten, nicht werden auf Dauer erhalten können.
Meint der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Peter Butkus. Ich bedanke mich für die Information.
Vielen Dank, Herr
Butkus. Radio 1, nur für Erwachsene. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und bevor wir im Radio 1 Medienmagazin Monatsrückblick von Daniel Fiene und Herrn Peller hören, was im Juni vom Medienmagazin ignoriert wurde, inhaltlich oder aus Zeitgründen, will ich mit Daniel noch schnell an der Monatsbilanz Juni arbeiten und einen Medienkongress in den Mittelpunkt rücken, der mit den Medientagen in München konkurriert, um den inoffiziellen Titel wichtigster Medienkongress Europas. Als ich vor 20 Jahren zum ersten Mal in Köln dabei war, das kann man im Podcast Bonustrack hören, hieß er schlicht NRW Medienforum. Heute im Twitter-Abkürzungszeitalter MEFO. MEFO 10, Daniel.
Ja, das ist wirklich sehr abgekürzt. Könnte eigentlich nach einem Ostbegriff sich anhören.
Ja, klingt so, ne?
Der Osten war ja auch tatsächlich vor 20 Jahren Thema auf dem Medienforum. Das hat sich inzwischen deutlich gewandelt. Das Thema jetzt, was uns lieb und teuer ist. Das ist das Motto vom diesjährigen NRW Medienforum. 3500 Besucher waren bei der Veranstaltung in Köln dabei, die jetzt ja zum 22. Mal stattgefunden hat. Und da ging es um neue Leitmedien, bezahlbare Qualität und freie Inhalte.
Was uns lieb und teuer ist, das klingt ja dann doch ein bisschen nach Luxus. Ist die Krise abgehakt worden?
Ja, ich würde fast sagen, die ist zum Altpapier gelegt worden. Denn das Stichwort Krise, das hat bei den ganzen Diskussionen auf dem Medienforum gar nicht mehr stattgefunden. Es wurde über den Wert der Qualität diskutiert. Es klingt eigentlich ein bisschen oberflächlich, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal so ein paar Medienereignisse aus den letzten Wochen und Monaten anschauen, da kann man sich eigentlich schon fragen, hat dieses jeweilige Ereignis die Qualität des Mediums positiv oder negativ beeinflusst?
Ja, da fällt mir als ganz spontanes Beispiel N24 ein, der Verkauf.
Absolut, daraus ist auch wirklich ein Thema geworden. Andreas Bartel, der Vorstand der German Free TV, also von ProSiebenSat.1, musste wirklich rechtfertigen, dass seine Firma die Nachrichten jetzt von einer externen Firma produzieren lässt. Die Frage war, wie kann man denn da überhaupt noch als Fernsehsender die qualitative Kontrolle behalten?
Das Gute in dem Falle ist, dass die anderen uns sehr bekannt sind. Also, dass die Leute sind, die in den letzten Jahren die Nachrichten geliefert haben für Sat.1, ProSieben und Kabel 1. Das heißt, ich kann weiterhin mit den Leuten zusammenarbeiten, denen ich vertraue, journalistische Qualität für unsere Sender zu liefern. Und diese Reihe von Leuten ist sogar noch verstärkt worden, finde ich sehr interessant, durch Stefan Aus, sodass ich sage, das ist eine gute Lösung, die gangbar ist für den Fernsehbereich bei uns bei ProSiebenSat.1. Das hätte nicht für jede Lösung zugetroffen.
Aber in der N24-Frage, da hat Bartel auch Schützenhilfe von den Landesmedienanstalten bekommen, denn da gibt es ja zum Teil die Ansicht, dass es nicht automatisch einen Qualitätsverlust bedeutet, wenn Nachrichten extern zugeliefert werden. Allerdings müssen natürlich jetzt die neuen N24-Eigentümer beweisen, dass sie mit weniger Geld trotzdem Qualität abliefern können. Und ein weiteres aktuelles Beispiel war der Wechsel von Günther Jauch zur ARD.
Das ist insofern interessant, wie wir ja vorhin auch nochmal gehört haben vom ARD-Vorsitzenden, dass die ARD-Sender einerseits sparen müssen, aber doch das Geld für Günther Jauch aufbringen wollen, natürlich neutral, also da wird woanders gestrichen, alles wegen der Qualität?
Ja, absolut. Also Günther Jauch steht ja mit seinen Imagewerten für Qualität, das kostet natürlich und deswegen fand ich es auch interessant, was Anke Schäferkort, also die RTL-Chefin, zu dieser Personalie sagt. Sie musste sich der Frage stellen, ob nämlich der Weggang von Günther Jauch im Stern-TV-Format auch automatisch Qualitätsverlust für den Sender bedeutet.
Natürlich ist die Besetzung, das Casting bei einer hochwertigen fiktionalen Produktion genauso wie die Besetzung eines Moderators bei einer Show einer der qualitativen Begrifflichkeiten, die man zurande ziehen muss, aber eben auch einer nur.
Ja, allerdings ist der Wechsel von Jauch zur ARD noch nicht ganz perfekt. Ein NDR-Gremium hat schon sein Okay gegeben, jetzt fehlt noch ein WDR-Gremium und wieder der aktuelle Stand ist. Das hat Eva-Maria Michel berichtet, sie ist die stellvertretende WDR-Intendantin.
Also der WDR-Rundfunkrat hat sich in einer ersten Runde zu dem Thema ausgetauscht. Wir haben aber auch bei uns im Verfahren, in der Beratung der Gremien ein Verfahren. Es muss zunächst mal der Verwaltungsrat befasst werden und der Verwaltungsrat wird jetzt in der kommenden Woche nochmal zusammentreten, wird dann Empfehlung abgeben an den Rundfunkrat und erst dann kann sich der Rundfunkrat auch ganz offiziell mit dem Thema befassen.
Dann lass uns jetzt mal zur Zeitung wechseln. Es ging ja auch um den Wandel von Leitmedien. Gibt es schon ein neues?
Ja, also geht es zum Beispiel nach Wolfgang Blau, dem Chef von Zeit Online, dann ist es auf jeden Fall schon ein neues Leitmedium, was da entstanden ist, denn bei der Veranstaltung Zeitung neu denken durften Vertreter aus verschiedenen Medienhäusern mal definieren, wie sie die Zukunft von Zeitungshäusern sehen. Und seine Definition hat ganz schön für Zündstoff gesorgt.
Der Zeitungsverlag der Zukunft ist dann erfolgreich, wenn er seine Printprodukte nicht als Gegenentwurf zum Internet konzipiert, sondern als Ergänzung zu den bevorzugten Online-Medien seiner jeweiligen Leser. Und wenn er sich bei der täglichen oder in Zukunft vermutlich eher wöchentlichen Gestaltung seiner Printprodukte von der journalistischen Kultur des Internet leiten lässt, die sich durch ernsthaften und permanenten Dialog mit den Lesern auszeichnet, durch maximale Transparenz bezüglich möglicher Befangenheiten eines Redakteurs und durch die bescheidene Grundannahme, dass es fast immer einen Leser gibt, der noch mehr über das jeweilige Thema weiß als die Redaktion und dass das Ziel einer Redaktion deshalb sein muss, diesen Leser am redaktionellen Prozess zu beteiligen. Punkt.
Naja, und die Vertreter von anderen Verlagen haben den Fokus bei ihrer Definition auf Lokalität bzw. Regionalität gelegt oder selbst erstellten Content abseits jetzt vom Nachrichtentagesgeschäft und auch Meinungsbildung sehen sie als wichtig an. Die Frage, was denn jetzt nun Leitmedium sein wird, da haben die sich eher so ein bisschen zurückgehalten. So deutlich wie Blau wurden sie dann doch nicht.
Ein fast schon ewig währendes Thema ist ja die Frage, wie Verlage im Netz mehr Geld verdienen können. Gab es denn da neue Impulse, neue Ideen oder vielleicht auch gute Beispiele?
Ja, also Konstantin Neven-Dumont von Dumont Schauberg hat gesagt, dass er keinen Weg an bezahlten digitalen Inhalten vorbeiführen sieht. aber dann müssen die Inhalte auch entsprechend exklusiv sein und da würde das Ganze ja vor allen Dingen im lokalen Sinn machen und dann sehe er schon eine Bereitschaft der Leser, auch für die Inhalte Geld zu bezahlen. Und Wolfgang Blau, nochmal von Zeit Online, er forderte auf, doch sich stärker auf Werbung zu konzentrieren. Da sei das Potenzial nicht mal im Ansatz ausgeschöpft.
Das wäre auch mein Wunsch an die Verbände, vielleicht ein bisschen weniger Zeit damit zu verbringen, Google und die Öffentlich-Rechtlichen und das angeblich mangelhafte Urheberrecht zu bekämpfen, sondern noch sehr viel mehr Gedanken sich darüber zu machen, wie wir die Werbewirkung von Online-Werbung wirklich erforschen können und wie wir auch Online-Werbung selbst weiterentwickeln können, statt uns von Google die Formate diktieren zu lassen. Und dann, glaube ich, können wir auch höhere Erlöse erzielen im Netz.
Also man hat ganz deutlich gesehen, dass sich ein Teil der Printverlegerlandschaft schon ganz konkret mit den Möglichkeiten im Netz beschäftigt. Und diese Diskussion, glaube ich, vertiefen wir gleich auch nochmal im Monatsrückblick. Es gibt aber auch noch einige, die lieber über das Internet schimpfen. Insgesamt wurde aber aufgefordert, doch eher über die Möglichkeiten zu sprechen, als über die Risiken.
Und das alles auf dem MEFO 10, dem Medienforum NRW, das in dieser Woche stattgefunden hat. Und Daniel Fiene war für das Medienmagazin dabei. Vielen Dank.
Gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
3. Juli, erstes Medienmagazin im Monat. An dieser Stelle wieder der obligate Monatsrückblick. Diesmal nicht das Thema, dass der Monatsrückblick Mai selbst nur im Podcast zu hören war, sondern es gibt natürlich immer mehr Themen als in die Sendung hineinpassend, wichtigere Themen. Und ich rufe also nochmal Daniel Fiene und jetzt noch verstärkt mit Herrn Pehler. Bitte den Monatsrückblick.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pehler. Habemus Bundespräsident, was sind wir froh, dass die Wahl dann doch noch zu einem Ergebnis geführt hat. So lange hat eine Bundespräsidentenwahl ja sonst noch nie gedauert.
Ob die Politikjournalisten auch froh sind, schließlich hat sich ja mit der Wahl auch ihr Lieblingsthema aus dem Monat Juni quasi selbst erledigt. Das war ja die Kandidatenfrage. Wird es Gauck oder wird es Wulff?
Was uns sehr gewundert hat, warum haben eigentlich die Springerblätter den SPD-Kandidaten Joachim Gauck unterstützt? War das eine Kampagne gegen Merkel? Das haben wir den Kommunikationswissenschaftler Frank Marcinkowski von der Universität Münster gefragt.
Und er sagte uns vor der Wahl, nein, hier ging es weniger um Parteipolitik, sondern eher um die Frage des Kandidaten. Also von welchem man die spannendere Geschichte erzählen kann.
Auch den Springer-Medien ist es in diesem Falle möglich, gewissermaßen losgelöst von sonstigen redaktionellen Linien das Thema zu behandeln, nämlich ganz und gar auf der Ebene von Persönlichkeit und eben nicht von Programm oder Politik, weil wir hier eigentlich einen unpolitischen Politiker vor uns haben oder ein eher repräsentatives als politisch operatives Amt, bei dem es den Medien gewissermaßen erlaubt ist, auf das zu fokussieren, auf das sie sowieso am liebsten fokussieren, nämlich auf Persönlichkeit.
Der Kommunikationswissenschaftler sagte uns aber auch, dass die Koalitionskrise im Juni Dauerthema auch deswegen war, weil Journalisten immer wieder Akteure unter den Politikern gefunden haben, die irgendetwas sagen wollten und so die Krise immer wieder befeuert haben.
Vielleicht ist jetzt auch einfach Zeit für eine Sommerpause.
Neues aus dem Bereich, wie Verleger Geldquellen im Internet suchen. Uns hat im Juni folgende Meldung überrascht. Ja, die Verlage wollen Geld von Facebook. Und zwar immer dann, wenn sie ihre Inhalte in das soziale Netzwerk reinstellen.
Moment, das hat doch schon bei Google News bislang gar nicht geklappt. Wie soll denn das funktionieren? Das hat uns Alexander von Reibnitz vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger erklärt.
Aus unserer Sicht ist Facebook, wenn man es auf Englisch ausdrücken will, all about communication. Communication geht über Inhalte. Verlage stellen viele Inhalte zur Verfügung, sind Ausgangspunkt für Diskussionen und das ist natürlich auch für ein soziales Netzwerk wie Facebook interessant, wenn diese Diskussionen dann innerhalb von Facebook geführt werden. Geschäftsmodelle können jetzt so aussehen, dass einerseits eben Traffic von Facebook wieder zurück auf die Verlagsseiten kommt, andererseits so, dass Facebook natürlich die Content-Umfelder, die in diesen Diskussionen innerhalb von Facebook entstehen, vermarktet. Und die Verlage könnten sich vorstellen, dass sie an diesen Vermarktungserlösen beteiligt werden, die rund um ihre Inhalte auch auf Facebook erzielt werden können.
Also, entweder lenkt Facebook seine Nutzer auf die Seiten der Verleger oder beteiligt sie an den Anzeigenerlösen. Aber Moment, wenn man jetzt ganz konsequent bei dieser Forderung bleibt, gibt es da nicht ein Argumentationsproblem?
Stimmt, weil stell dir mal vor, Prominente würden genau so argumentieren. Also angenommen, ich wäre jetzt ein Promi.
Das wird nicht passieren, Daniel.
Ein Glück, aber rein theoretisch, wenn dann in einer Zeitschrift zum Beispiel eine Geschichte über mich geschrieben werden würde, darf ich dann auch eine Beteiligung am Umsatz der Anzeige, die neben meinem Text abgedruckt ist, verlangen?
Was sagen Sie, Herr von Reibnitz?
Ja gut, der Prominente verdient ja in der Regel sein Geld mit anderen Sachen, außer mit der Selbstvermarktung. Der wird irgendwie angestellt, kriegt eine Filmrolle oder etwas anderes. Da ist die Symbiose eine andere. Hier geht es ja wirklich um unser originäres Produkt, die Inhalte. Und Verlage haben ein Geschäftsmodell, was in der Regel dual ist. Einmal eben vermarkten sie ihre Inhalte über Werbung, zum anderen eben über den Verkauf ihrer Hefte. Im Internet ist es bisher nur geglückt, mit Vermarktung Erlöse zu erzielen. Paid Content führt im Moment ja noch ein untergeordnetes Dasein.
Mal sehen, wie Facebook auf den Vorschlag vom Verband der deutschen Zeitschriftenverleger reagiert.
Falls Facebook überhaupt reagiert. Dieses ganze Thema passt irgendwie auch zur Leistungsschutzdebatte, die im Juni einen neuen Höhepunkt erlebte.
Im Justizministerium gab es eine Anhörung zu dem Thema, denn die Printverlage wollen ja Geld, wenn man ihre Inhalte gewerblich nutzt.
Die Details sind alle noch sehr unklar und wir haben mit der Medienjournalistin Ulrike Langer gesprochen. Sie hat die Anhörung übers Netz verfolgt und sagt, wenn das Leistungsschutzrecht in dieser Form kommt, müssen auch wir Journalisten bezahlen.
Also jegliche gewerbliche Nutzung von Presseerzeugnissen auf dem PC soll vergütungspflichtig werden. Das heißt, jede Anwaltskanzlei, jeder kleine Steuerberater, aber auch jedes andere mittelständische Unternehmen. Es soll angeblich so sein, dass man in einem Opt-out-Verfahren sagen kann, unser Unternehmen nutzt keinerlei Presseerzeugnisse auf dem PC. Na gut, damit kommt die Bäckerei vielleicht durch, Journalisten natürlich nicht.
Wo ist der Unterschied jetzt zur GZ-Gebühr?
Eigentlich keine. Ich nenne auch das Leistungsschutzrecht gerne Presse-GEZ, weil im Grunde ist es das.
Was das Leistungsschutzrecht, falls es denn kommt, im schlimmsten Fall bedeuten könnte, zeigt am besten, finde ich, ein Vergleich mit einem Zeitungskiosk. Also wenn jemand an einem Zeitungskiosk vorbeigeht, müsste er eigentlich dann sogar schon dafür bezahlen, wenn er sich nur die Schlagzeilen der Zeitung draußen im Ständer mal ebenso im Vorbeigehen ansieht. Daniel.
Ja, Herr Päder.
Ich bin jetzt noch für ein Gute-Laune-Thema.
Hier ist sie, die Show der fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt, der Preis ist heiß.
Wieso denkst du an der Preis ist heiß? Habe ich da irgendein Jubiläum verpasst?
Nein, keine Sorge, Daniel, aber ein Revival.
Das heißt, der Preis ist heiß ist zurück?
Nein, aber er würde gerne, also zumindest der alte Showmaster Harry Weinfurt, der würde gerne. Und ich habe eine Internetseite dazu gefunden. Die heißt www.voteforharry.de und hier sammelt eben genau dieser Harry digitale Unterschriften, damit seine Show wieder zurück ins Fernsehen kommt. Und warum er unsere Stimme will, das hat er uns erklärt.
Aus einem ganz einfachen Grund, wer der Preis ist heiß wieder auf dem Sender sehen möchte, wer sich jeden Tag wieder den Preis ist heiß anschauen möchte, der soll für mich stimmen, weil ich versuche mit möglichst vielen Stimmen einen Fernsehsender zu überzeugen, dass es genug Leute gibt, die diese Sendung gerne wieder sehen würden.
Und hat RTL schon reagiert?
Also RTL hat wohl kein Interesse. Harry hatte Ende Juni allerdings schon Interesse von 87.379 Unterstützern gefunden. So steht es zumindest auf seiner Homepage.
Das sind mehr Stimmen, als ja der neue Bundespräsident auf seiner Facebook-Seite an Fans versammelt hat.
Ja, ob Harry Weinfurt einen TV-Sender für den Preis heiß findet, das erfahren wir vielleicht schon im Juli. Wir berichten es Ihnen auf jeden Fall im nächsten Monatsrückblick.
Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Dankeschön, ihr beiden. Ich hoffe nicht, dass ich einen Fernsehsender finde, kann ich hier mal ganz wertfrei sagen. Gründen Sie doch einfach eine Seite, um Gottes Willen keine Harry Weinfurt-Sendung mehr. Jetzt kommt Olli Massive, da sollten Sie dranbleiben mit der besten Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt. Alles Weitere erfahren Sie über twitter.com/medienmagazin. Auch wann der Podcast erscheint mit dem kleinen Special vom NRW Medienforum von vor 20 Jahren. Und denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.
Und damit sind wir wieder im Podcast-Bonustrack mit dem versprochenen Sprung durch die Lichtmauer 20 Jahre zurück in den Juni 1990. Zweites Medienforum NRW in Köln, in einem Hotel damals noch. Und es gab die DDR noch, es gab noch kein Westgeld für mich, dorthin zu reisen. Es wurde gesponsert von Herr Tatz. Damals noch arbeitend bei DT64 machte ich mich auf in den Westen, um die Technik und vor allen Dingen aber auch die medienpolitische Diskussion aus nächster Nähe zu verfolgen und traf auf den Wandelgängen des Hotels Johannes Rau, damals Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann hören wir noch Fritz Pleitgen. Er war nicht nur Korrespondent in Ost-Berlin, in Moskau und in Washington. Zu diesem Zeitpunkt war er schon Chefredakteur beim Westdeutschen Rundfunk. WDR-Intendant war Friedrich Nowotny. Der Westdeutsche Rundfunk führend auch bei der Technik. HDTV. Vor 20 Jahren gab es schon eine HDTV-Vorführung. Dazu gleich mehr. Zuerst Johannes Rau.
Wie stellen Sie sich die Rundfunkordnung demnächst in einem einigen Deutschland vor?
Also ich wünsche mir eine Rundfunkordnung, in der nicht alles zentralistisch gemacht wird, sondern in der die Länder Bedeutung haben. Das muss nicht für jedes Land gelten. Das ist auch in der Bundesrepublik nicht so. Dann stelle ich mir vor, dass der Deutschlandfunk eine wichtige Rolle bekommt. Die Deutsche Welle muss endlich mit BBC vergleichbar werden. Also ich glaube, wir gehen jetzt in die 90er Jahre mit richtigem Schwung und es kann was draus werden.
Dann hat Neil Postman ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode, und hat damit kritisiert, dass alles, was im amerikanischen Fernsehen läuft, über Unterhaltung vermittelt wird. Nun haben wir die Chance, mit einer Medienneuordnung auch konzeptionell neu zu arbeiten und unter Umständen dem amerikanischen Modell etwas entgegenzusetzen. Würden Sie diese Chance auch sehen und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, die sehe ich. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Neil Postman recht hat mit seiner Aussage, dass wir uns zu Tode amüsieren. Das mag für manche gelten, aber das ist nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit in Deutschland. Nein, wir haben ja auch Kulturprogramme, nach meiner Meinung zu viele, zu sehr nebenher gemacht und zu sehr nebeneinander her. Ich glaube, dass der Europäische Kulturkanal, dass ein Kulturfernsehen für alle in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die richtige Lösung wäre. Das muss dann so attraktiv sein, dass man nicht sagt, wir verschieben alles Bedeutende und alles Wichtige in die Zeit nach 23 Uhr. Denn es ist falsch anzunehmen, dass nur die Nachtschwärmer kulturell interessiert wären.
Was sehen Sie denn am liebsten im Fernsehen?
Ich gestehe, ich bin ein Hörfunktyp. Ich sehe die Nachrichten, manchmal auch ein Krimi oder eine heitere Sendung. Aber ich bin ein schlechter Beurteiler der Fernsehprogramme, weil die Hauptarbeit, die ich zu leisten habe, an den Abenden liegt.
Johannes Rau, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen vor 20 Jahren. Frage an Fritz Pleitgen, ob er sich vorstellen könne, dass in einem vereinigten Deutschland und damit auch vielleicht in einem vereinigten Rundfunksystem, es war ja noch nicht so ganz klar, wie das aussehen könnte, ob er sich vorstellen könne, dass sich die DDR-Bürger und DDR-Journalisten einbringen werden können in das neue Rundfunksystem des Vereinigten Deutschlands.
Na, ich hoffe das sehr, dass sich Menschen da in der DDR und die Journalisten in der DDR da vorwiegend selbst einbringen. Ich habe allerdings so ein bisschen meine Zweifel. Das liegt daran, weil ich sehe, dass das Tempo doch sehr scharf ist, dass dadurch Entwicklungen eintreten, vor allen Dingen ökonomischer Art, die so etwas unter Druck bringen könnten. Aber wenn ich mal so einen Wunsch aussprechen darf, wenn Sie dann Partner der ARD werden sollten beispielsweise, dann wäre ich sehr froh, wenn das in erster Linie geprägt wäre von Menschen, die auf dem Territorium der jetzigen DDR aufgewachsen und ausgebildet worden sind, denn diese Erfahrung brauchen wir unbedingt. Was sollen wir, wie die Kolonialherren, dort auftreten und über Entwicklungen bei ihnen berichten, von denen wir nicht auf Anhieb die Ahnung haben. Und ich glaube, wir würden auch sehr schnell entlarvt werden von ihren Zuhörern und von ihren Zuschauern als Leute, die von Dingen sprechen, die sie wirklich nicht genau durchschauen. Also kurz und gut, ich setze sehr darauf, dass dort ein selbstständiger, auch hoffentlich eigenwilliger Journalismus sich entwickelt. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, es kann nicht mit den alten Kräften alleine passieren. Es müssen frische Kräfte in großer Zahl dazukommen, denn es wird immer wieder von der Identität gesprochen und der Anwaltschaft für die DDR-Identität, aber zur Identität gehört auch die Integrität, ich meine die Glaubwürdigkeit. Wie will man beispielsweise investigativen Journalismus betreiben, wenn einem dann die Zuhörer oder Zuschauer sagen, aber vor ein paar Jahren hast du genau das Gegenteil berichtet. Deshalb muss man sich dort auffrischen. Ich sage das voller Mitgefühl, denn auch bei uns ist vorauseilender Gehorsam etwas, was durchaus bekannt ist und was eine gewisse Übung hat. Aber bei aller Anteilnahme muss ich sagen, Sie müssen sich natürlich kräftig auffrischen, aber möglichst aus dem, was jetzt noch die DDR ist, denn es bringt wenig Sinn für Sie, wenn Sie jetzt mit westdeutschen Beratern dort antreten, die Ihnen zwar das ein oder andere sagen können, lieber die Gefahr eingehen, dass das ein oder andere nicht so gelungen ist. Hauptsache, es ist originell und original. Und da war eben auch meine Hoffnung gewesen, dass von Ihrer Seite so ein paar frische Überlegungen hätten reinkommen können, denn wir sind auch schon ein bisschen verkrustet. Das System ist eigentlich ganz in Ordnung, aber natürlich haben wir so ein bisschen sklerotische Erscheinungen über die 40 Jahre mitmachen müssen. Deshalb hatte ich so in der Phase des runden Tisches, als zum ersten Mal über neue Medien nachgedacht wurde, gedacht, naja, da könnte von der EDDR was kommen. Inzwischen bin ich da, wie gesagt, schon etwas skeptischer geworden. Aber ich glaube, insgesamt wird der deutsche Zuschauer, der deutsche Hörer sich nicht nur mit Unterhaltung berieseln lassen wollen. Jedenfalls nicht in den nächsten 10 Jahren.
Soweit also der medienpolitische Teil vor 20 Jahren im Juni 1990. Jetzt zu hochauflösendem Fernsehen. Dieses Stichwort hörte ich damals nicht zum ersten Mal. Bereits der Erfinder des elektronischen Fernsehens, Manfred von Ardenn, hatte ja das Hochzeilenfernsehen bereits in den 70er Jahren prognostiziert. Aber da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Es war eine Demonstrationsvorführung Gorbatschow in Bonn und es gab eine Orchesterdarbietung. Hören wir zuerst den Teil, der sich mit dem Bild beschäftigt und anschließend zum Ton.
Mein Name ist Leo Danilenko, ich bin Chefingenieur des Westdeutschen Rundfunks und bin verantwortlich für alle neuen Entwicklungen in der Medientechnik. Hier beim Medienforum NRW in Köln stellen wir eine Produktion in hochauflösenden Fernsehen. Das ist also ein brillantes Bild, das so etwa die Qualität eines Dia-Projektionsbildes erreichen sollte. Und man kann es sowohl auf einem Fernsehmonitor angucken, als auch auf einer Projektorwand. Die Zeilenzahl ist gegenüber dem normalen Fernsehen verdoppelt worden. Man sieht also keine Zeilenstruktur und auch feine Details sind gut aufgelöst. Die Besonderheit dieser Produktion ist auch der digitale Ton. Wir haben eine Tonregie in der Kölner Philharmonie, die sonst die CD-Produktionen macht, also Kompaktdisk. Und diese Qualität des Kompaktdisk-Tones wollen wir jetzt dem Fernseher zugute kommen lassen und auch die Mehrkanaligkeit, sodass ein Effekt der Telepräsenz entsteht. Man fühlt sich im Raum und man bringt nicht den Raum in die Wohnstube, sondern man vergisst die Wohnstube und sollte sich im Raum fühlen. Ob es auch so gelingt, das wollen wir ja durch Befragung der Besucher herausbekommen. Wie war denn Ihr Eindruck?
Ja, es war schon faszinierend. Besonders hat mich natürlich der Ton beeindruckt, weil beim Bild, da gab es eben diese Unterschiede zwischen der Leinwand, farblich doch anders als beim Monitor. Und auch die Schärfe war beim Monitor natürlich stärker, obwohl ich mir mehr versprochen habe, was die Brillanz der Bilder betrifft. Kann es daran liegen, dass es unterschiedliche HDTV-Systeme gibt, die mehr oder weniger auch unterschiedliche Qualitäten haben? Arbeiten Sie jetzt hier mit dem 100-Hertz-Verfahren oder ist das noch das 50-Hertz?
Das ist das 50-Hertz-Verfahren, aber nur die Zeilenzahl hat sich verdoppelt. In Zukunft wird auch die Bilderzahl durch Speicher im Gerät sich verdoppeln lassen, sodass auch das restliche Flimmern verschwindet. Was die Systeme anbetrifft, so ist das die erste Generation aus der europäischen Entwicklung und hat natürlich gewisse Kinderkrankheiten. Die Japaner sind teilweise da weiter, das wollen wir nicht.
Aber vielleicht können Sie mal den Unterschied zwischen dem japanischen System und dem europäischen erklären, auch unter der besonderen Berücksichtigung der Kompatibilität, dass vielleicht Zuschauer noch lieber altes Fernsehen sehen wollen und sich das Ganze aus Kostengründen nicht leisten wollen.
Die japanische Philosophie ist ein neues Medium ergänzend. zum konventionellen Fernsehen. Dagegen die europäische Linie ist die, dass wer sich ein besseres Bild leisten kann, mehr ausgeben will, und das wird etwa das Dreifache bis Doppelte kosten, also vielleicht in 10 Jahren, im Jahre 2000, wird das auf das Doppelte des jetzigen Preises steigen. Jetzt ist es das 10-fache davon mindestens. Und wer aber das nicht ausgeben will, dann kann er mit seinem alten Gerät, nicht dem jetzigen PAL-Gerät, aber einem in den nächsten Jahren zu marktüblichen Preisen zu kaufenden MAC-Gerät, Multiplex Analog Component, das ist eine neue Zwischennorm, kann man sich dann ein zwar nicht sehr brillantes, aber dennoch breiteres und helleres Bild bekommen.
Und in Japan muss man seinen Fernseher wegschmeißen.
So ist es. Das ist der Unterschied.
Aber dennoch, wohin geht jetzt die Entwicklung? Geht die tatsächlich zum HDTV-Fernsehen oder meinen Sie nicht, dass das plastische Fernsehen die Zukunft ist?
Nein, das ist zu weit und das ist auch schwierig. Also es wird schon HDTV sein, aber nicht vor 10 Jahren. Vor allem, wir sind der Meinung, wir sind unseren Konsumenten die Kontinuität und Kompatibilität schuldig. Wir können nicht die Leute dazu bringen, von heute auf morgen das Gerät wegzuwerfen.
Noch ein technisches Problem. Viele Spielfilmregisseure setzen nach wie vor auf Zelluloid, weil Zelluloid einfach auch ästhetische Parameter hat, die sie besonders schätzen. Und beim elektronischen Fernsehen zum Beispiel das Weiß nachziehen als Fahne ja nicht sehr gut finden. Hier hat man es auch gesehen bei der Trompete. Einige Reflexe ziehen nach. Wird man das in Zukunft beherrschen, dieses Problem?
Ich glaube schon. Und zwar, es wird gemischte Verfahren geben. Man nimmt mit auf Zelluloid auf, bearbeitet das mit Elektronik, kann das dann auch von Elektronik wieder auf Zelluloid bringen und im normalen Film Theater vorführen. In der besseren Version kann man das in elektronischen Kinos zunächst vorführen, in einem späteren Stadium auch in den Heimgeräten mit höherer Auflösung.
Wird es demnächst eine Tagesschau in HDTV geben?
Das glaube ich nicht. Dafür ist dieses Medium nicht notwendig.
Gut, vielen Dank.
Mein Name ist Gronatz vom WDR. Ich bin hier Toningenieur und habe diesen Film vertont.
Was ist nun das Besondere an HDTV, wo man ja eigentlich denkt, High Definition Television bezieht sich nur auf die Verdopplung der Zeilenzahl und auf das veränderte Format?
Ja, ich kann eigentlich hier nur für den Ton sprechen. Und für uns war eben die oberste Aufgabe, einen Ton zu machen, der diesem vergrößerten Bildformat entspricht. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben gesagt, vorne neben der Leinwand oder neben dem Fernseher bieten wir ein Stereobild an. Und dann arbeiten wir noch weiter mit 2 Surround-Kanälen. Das sind Toninformationen, die wir aus 2 zusätzlichen Mikrofonen gewonnen haben, die sehr weit hinten im Raum gehangen haben bei der Aufnahme. Und über diese Mikrofone bekommen wir eigentlich dann die Rauminformationen und die Reflexionen, die von den Wänden kommen.
Also es ist mehr als beim Dolby-Stereo-Verfahren im Kino.
Ja, wir arbeiten hier im Gegensatz zu Dolby mit richtigen, diskreten Kanälen und haben auch die Aufzeichnungen alle auf Mehrspur gemacht. Und zwar total im digitalen Bereich. Wir wandeln hier beim Vorführen dieses Films zum ersten Mal die Musik wieder um in Analogsignale. Also besser kann man es eigentlich nicht haben.
Ist da der WDR so ein Pionier in der digitalen Tontechnik oder ist das jetzt nur zufällig, dass hier in Köln auch der WDR natürlich sich präsentieren will?
Nö, nee, also ich möchte eigentlich schon sagen, dass wir da Pioniertaten geleistet haben. Wir haben 1986 als erste Rundfunkanstalt ein digitales Mischpult gekauft, was damals also auch noch sehr viel kostete. Und insofern hatten wir als die größte Anstalt eigentlich die Verpflichtung gehabt, in diese Technik einzusteigen. Und wir können heute sagen, dass sich dieser Einstieg gelohnt hat. Wir haben mittlerweile ein zweites Studio eröffnet in voll digitaler Tonbearbeitung und werden in diesem Jahr noch 2 weitere Studios, und zwar die Hauptstudios des WDR-Hörfunks, in Digitaltechnik einrichten.
Nun sehe ich, hier laufen 2 Maschinen, beide im 1-Zoll-Bereich, wenn ich das richtig sehe. Warum 2? Lässt sich die Toninformation nicht mehr auf dem Bild speichern oder ist das jetzt nur eine Überspielung, die ich hier sehe?
Nee, wir stehen eigentlich noch am Anfang dieser ganzen Technik und die Videomaschine, die wir hier sehen, ist eigentlich ein Prototyp. Sie kann nur zwei Tonkanäle verarbeiten. Die dritte Spur, die ist für den Timecode reserviert und wenn wir mehr Kanäle haben wollen, müssen wir eine Mehrspurmaschine parallel laufen lassen und das machen wir hier. Wir haben ein Synchronizer-Gerät dazwischen, das sorgt also für einen gemeinsamen Start und danach laufen die Maschinen eigentlich ganz frei. Das ist auch eine Besonderheit. Das ist eigentlich unmöglich. Man müsste die Maschinen richtig verkoppeln. Das geht nur nicht, weil die Taktsignale dieser Maschinen total unterschiedlich sind. Das sind also zwei Welten, die wir hier versuchen zu verbinden. Und es ist eigentlich nur mit technischen Tricks möglich, dass das so funktioniert.
Also ein bisschen fühlt man sich dann in die Zeit der 60er Jahre zurückversetzt, als man auch noch mit schrankgroßen Geräten, mit Ampex-Bändern 2 Zoll experimentierte. Aber es ist ja nicht nur ein technisches Problem, es ist ja auch ein rein ästhetisches Problem. Zwar bringt jetzt der breitere Bildschirm die Möglichkeit einer breiteren akustischen Dimension, aber was mir auch im Kino immer wieder störend auffällt, wenn man ein Orchester aus dem Zuschauerraum sieht und dann springt die Bildinformation plötzlich 180 Grad, kommt der Ton natürlich nach wie vor immer noch aus der gleichen Situation wie vorher. Gibt es da spezielle Entwicklungen an Ihrem Haus, wo auch speziell für das Auditive eine Art Dramaturgie, eine neue Strategie für den digitalen Bereich entwickelt wird?
Also wir haben uns sehr viel Zeit gelassen bei der Abmischung dieses Tons und haben auch diese Dinge, die Sie ansprechen, versucht. Wir haben also bei diesen Sprüngen versucht, dieses Bild um 180, also den Ton auch um 180 Grad zu verdrehen und haben festgestellt, dass der Hörer da doch sehr verunsichert wird. Wenn Sie als Hörer vor einer Orchesterwiedergabe sitzen, erwarten Sie einfach die Geigen links und die Celli rechts, egal was Sie da sehen. Und wir haben festgestellt, dass ein stabiles Bild, ein stabiler Ton, doch wirklich besser ist. Mhm. Unter anderem auch, wenn Sie jetzt übergehen von dem Orchestersaal, wo die Leute sitzen, und die Bilder, die wir zwischengeschnitten haben aus der Regie, da haben wir auch versucht, den Ton ein bisschen einzuengen, so dass man also auch sieht, dass er oder merkt und hört, dass es aus der Regie kommt. Das ist zu verwirrend. Mhm.
Nun ist das Ganze ein sehr teures Unternehmen. Sie sagten selbst, dass man auch noch im Anfangsstadium steckt, was die Ausrüstung betrifft. Wann wird es denn für den Konsumenten einigermaßen erschwinglich sein? Welche Zeiträume veranschlagen Sie da?
Da kann ich nicht sehr viel zu sagen.
Ich meine, auf der letzten Funkausstellung wurde schon einiges gezeigt, aber man ist ja auch mal als Zuschauer daran interessiert, das möglichst auch in seiner Wohnstube genießen zu können. Was schätzen Sie denn aus Ihren Erfahrungen aus? Dauert es noch 5 Jahre, 10 Jahre?
Also man kann ja heute gerade auf diesen Gebieten schlecht Voraussagungen machen, aber ich glaube, so zwischen 5 und 10 Jahren ist schon realistisch.
Wie teuer ist denn das, was ich hier jetzt sehe, diese 2 Abspülmaschinen und der Block, wo der Fernseher draufsteht?
Diese Abspülmaschine fürs Bild, die ist wohl gar nicht zu schätzen, weil es ein Prototyp gibt. Da gibt es also nur wenige davon. Die Bandmaschine, die hat einen Wert von 250.000 Mark. Und den Monitor, den Sie sehen, mit einer 34 Zoll Röhre, der hat einen Wert von 150.000 Mark.
Also muss man doch vielleicht wieder auf Fernsehstuben zurückgreifen wie in den 30er Jahren.
Ja, oder die Entwicklung einfach abwarten, bis wirklich der flache Bildschirm kommt. Wir haben heute schon auf der CeBIT in Hannover die Computermesse, da haben wir schon Laptops gesehen mit einem Farb-LCD-Schirm. Wenn der in der Form weiterentwickelt wird, dann sind wir vielleicht da. Aber die Probleme hier mit den Maschinen, die sind eigentlich viel höher. Die Videobandbreite, die ist so hoch, dass also kleinste Dropouts schon sichtbar werden. Viel eher als bei einer normalen Videomaschine.
Radio 1. Nur für Erwachsene.